Schon länger führt er die Liste der beliebtesten männlichen Vornamen in Deutschland an, Noah. Ob alle Noahs und ihre Familien das biblische Vorbild wirklich kennen, das sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall fasziniert die Geschichte von Noah und seiner Arche bis heute viele, auch die Bestseller-Autorin Tanja Kinkel. Und inspiriert von dieser Geschichte aus dem Alten Testament hat sie ein Essay über unsere Verantwortung für die Schöpfung geschrieben. Ja, Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist Noah, der auf Gottes Geheiß auf seiner Arche die Schöpfung durch die Fluten der Sintflut rettet. Was bedeutet diese alte biblische Geschichte für Sie persönlich?
Es ist eine sehr, sehr gute Metapher für etwas, was ich denke, eben nicht nur etwas ausdrückt in Bezug auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft und vor allem eine Aufforderung für uns ist deswegen auch der Titel meines Buches. Noah ist eine Aufforderung, selbst zu handeln, sich umzuschauen, an welcher Arche kann ich mitbauen? Denn die Sintflut ist nicht irgendetwas vage in der Vergangenheit oder vage in der Zukunft, sie ist schon da.
Sie haben es angedeutet, aber doch noch mal auf den Punkt. Wir alle sind Noah, so heißt Ihr Buch. Wie genau meinen Sie das?
Ich meine, dass wir die Geschichte von Noah nicht so verstehen sollen, dass es ein paar Auserwählte gibt, die uns vielleicht zu Hilfe kommen oder im Gegenteil ertränken lassen, sondern dass wir alle aufgefordert sind, selbst uns umzuschauen, wie können wir uns und anderen dabei helfen, wie können wir mit der Schöpfung umgehen auf eine Weise, die sicherstellt, dass wir wie Noah Kinder haben, die ebenfalls die Schöpfung noch an der Schöpfung noch teilhaben können.
Deutlich weniger bekannt als die Geschichte von der Arche und der Sintflut ist das, was danach kommt. Der Bund Gottes mit Noah und seinen Nachkommen nämlich und der Regenbogen als Zeichen dafür. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus für heute?
Ich glaube, Geschichten über Katastrophen verfangen immer sehr viel mehr als Geschichten über Wiederaufbau. Wiederaufbau ist nicht etwas, was eine klare Storyline hat, wie wir heute auf Neudeutsch sagen würden. Große Katastrophe, Happy End, Ende. Wir brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen, sondern eine Wiederaufbaugeschichte beinhaltet immer viel Arbeit. Es bedeutet Kompromisse. Es gibt kein klares Endziel. Sondern wir leben jeden Tag mit der neuen Herausforderung, weiter mit dem Aufbau zu machen, mit der Zusammenarbeit, auch eben mit Menschen, die wir vielleicht nicht so toll finden. Es ist schwieriger, aber es ist natürlich auch unendlich wichtiger, gerade weil es voraussetzt, dass es eine Zukunft gibt, für die wir arbeiten.
Im Moment haben hier in Deutschland zumindest Themen wie die Migrations- und Asylpolitik den Klimawandel und den dringend gebotenen Klimaschutz wieder aus dem Bewusstsein vieler verdrängt. Was zeigt das in Ihren Augen?
Das zeigt auch, dass, und ich will gar nicht sagen, dass es für mich nicht so ist, einfache Geschichten verfangen zunächst einmal viel schneller. Wenn man Leuten sagt, ihr fühlt euch nicht gut zurzeit, das und das und das ist alles im Argen. Hier gibt es eine ganz einfache Lösung, das sind die Bösen. Wenn wir nur das tun, wenn wir diese Menschen ausschließen und diese paar Politiker hinterher, dann ist alles wunderbar. Ihr braucht selbst überhaupt nichts zu machen, an euch ist alles toll. Das verfängt natürlich viel mehr, als zu sagen, es gibt keine klaren Guten und Bösen in der Geschichte, sondern wir sind alle gefragt, selbst daran mitzuarbeiten, dass unsere Kinder eine Zukunft haben. Das ist grau, das ist nicht schwarz-weiß, es ist viel schwieriger, es verfängt weniger gut. Man fühlt sich emotional viel wohler, wenn man einen klaren Schurken präsentiert kriegt, den man für alles Übel verantwortlich machen kann, als wenn man in den Spiegel schaut und sagt, okay, was kann ich machen, um es besser zu machen? Das ist viel unbequemer und natürlich verfängt das weniger gut. Dabei wird natürlich übersehen, dass selbst angenommen, man würde sämtlichen derzeitigen Asylbewerber ausschließen, würde es an dem Klimawandel und damit an der Bewegung von Völkern, die in weniger und weniger afrikanischen Ländern leben können. Ich meine, selbst die härtesten Klimaleugner könnten nicht Ich hoffe jedenfalls, um hinzuzugeben, dass mit steigenden Temperaturen mehr und mehr Gegenden unbewohnbar werden. Das heißt, wenn man nichts über den Klimawandel tut, dann tut man auch nichts für eine der zentralen Gründe für Migration. Es ist alles miteinander verbunden. Aber wie gesagt, es ist viel schwieriger, es ist viel unbequemer, als alles zu externalisieren und einfache Lösungen zu präsentieren, auch wenn sie vollkommen unrealistisch sind. Sündenböcke, und das zeigt die Bibel durchaus auch, verfangen immer viel besser als Aufforderungen, selbst was zu tun.
Angesichts all der Hiobs-Nachrichten, um im biblischen Bild zu bleiben, aus der ganzen Welt, erscheint es vielen vielleicht sinnlos, selbst Plastik zu sparen, den eigenen Fleischkonsum einzuschränken oder zum Beispiel mit dem Rad statt dem Auto zu fahren. Was sagen Sie denen?
Ich sage, dass ich nicht an solche Bilder wie, das ist eh nur ein Wassertropfen auf dem heißen Stein glaube, denn wir reden nicht von Wassertropfen, wir reden von Menschen, von Tieren, von einer Umwelt. Natürlich kann ich persönlich nicht die Welt retten, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen. Ein Wandel tritt dann ein, wenn mehr und mehr Menschen handeln. Als ich in den 80er Jahren ein Teenager war, da ging das zum Beispiel mit der Anschnallpflicht erst los. Die meisten Menschen haben das für eine Zumutung und Einschränkung der persönlichen Freiheit gehalten und auch nicht geglaubt, dass es irgendeinen Unterschied machen kann. Heute ist es selbstverständlich, sich anzuschnallen. Und die Zahl von Toten und Schwerverwundeten bei Unfällen ist entsprechend zurückgegangen. Wandlung ist möglich, aber nicht, wenn man meint, ist alles sinnlos. Außerdem glaube ich, dass man es nicht negativ nur zu sehen braucht, ich verzichte auf etwas, wie zum Beispiel Fleisch, sondern im Gegenteil auch positiv sehen kann. Ich begebe mich auf eine Entdeckungsreise. Was kann ich essen, was mir total gut schmeckt und was kein Fleisch ist? Und dann auch, ich selbst bin keine hundertprozentige Vegetarierin. Ich esse zwar selten Fleisch, aber ich esse es gelegentlich. Ich glaube nicht, dass jeder dazu aufgefordert ist, sofort alles zu tun, aber man kann sich auf den Weg begeben und wie gesagt, auf eine Entdeckungsreise rauszufinden, was kann ich nehmen, was nicht Plastik ist, was kann ich rausfinden, was mir schmeckt, was nicht aus großen Stellen unbedingt rauskommt. Und wer weiß, vielleicht finde ich dabei nicht nur verschiedene Arten, mich zu ernähren, sondern auch Freunde, neue Bekannte. Es ist nicht so, dass ich dabei allein zu bleiben brauche.
Tanja Kinkel sagt das. Die Bestseller-Autorin hat jetzt einen Essay über unsere menschliche Verantwortung für Gottes Schöpfung geschrieben. Wir alle sind Noah, so heißt das Buch, erschienen im Bonifatius Verlag. Frau Kinkel, vielen Dank, dass Sie davon erzählt haben.
Danke Ihnen, dass ich dabei sein durfte.